Achte Vorlesung. Der Zustand des Menschen in der Hölle. In den früheren Vorträgen haben wir versucht, dem Menschen in seiner Auferstehung in der geistigen Welt durch seinen Zwischenzustand die Geisterwelt zu folgen und die grundlegenden Gesetze, die seine Laufbahn bestimmen, und die Richtlinien, nach denen er zu seiner endlichen Heimat geleitet wird, darzulegen. Wir haben gesehen, dass seine Freiheit niemals verletzt wird, dass er von unendlicher Barmherzigkeit und Weisheit geführt wird, dass der Herr stets alles für ihn tut, was er kann, der Mensch mag böse oder gut sein. Wenn wir zur Betrachtung seines Zustandes in seiner ewigen Heimat fortschreiten, werden wir dieselben Gesetze in Wirksamkeit finden und dieselbe Liebe und Weisheit für ihn Sorge tragen sehen, mag jene Heimat nun die Hölle oder der Himmel sein. Wir müssen vernünftigerweise zum Schlusse kommen, dass die Art, wie der Herr für die Bestrafung der Gesetzübertretung sorgt, von seiner unendlichen Barmherzigkeit und Weisheit beeinflusst wird und alles menschliche Vorgehen ebenso übertrifft. Aber die Menschen haben sich immer gesträubt zu glauben, dass der Herr seine Regierung anders und unendlich weiser als der Mensch verwalte. Infolgedessen haben sie ihm alle die Beweggründe der Rache und die äußerlichen und willkürlichen Verfahrensweisen menschlicher Regierungen beigemessen. Es hat allgemein die Meinung vorgeherrscht, der Herr könne vergeben oder die Strafe für die Sünde erlassen, wie eine bürgerliche Obrigkeit die Bestrafung für ein gegen das bürgerliche Gesetz begangenes Verbrechen erlässt. Man hat deshalb geschlossen, die Vergebung der Sünde hänge von der Willkür oder dem Wohlgefallen des Herrn ab. Diejenigen, welche mehr die strenge Gerechtigkeit des Herrn betonen und unter Gerechtigkeit die Bestrafung des Sünders nach seinem Verdienst verstehen, sind der Ansicht, der Herr könne nicht in Einklang mit seinem eigenen Charakter und mit der Sicherheit seiner Regierung die Strafen der Sünde erlassen, ohne irgendeine Vergeltung oder Genugtuung für Übertretung seines Gesetzes. Andere dagegen, die mehr auf des Herrn Liebe und Barmherzigkeit sehen, glauben, dass er aus bloßer Barmherzigkeit alle Menschen erlösen werde, wenn nicht sofort, so doch an einem zukünftigen Zeitpunkt, nachdem ihre Sünden hinreichend bestraft worden seien. Jede dieser Parteien beruft sich auf die Bibel und greift diejenigen Stellen auf, die ihre Ansicht zu bestätigen scheinen, und verwendet all ihren Scharfsinn und ihre Kraft darauf, die Bedeutung derjenigen, die ihnen zu widersprechen scheinen, hinweg zu erklären. Aber die Frage kann auf diesem Wege niemals entschieden werden. Sie kann nicht vernünftig und endgültig beantwortet werden, ohne einige sichere Kenntnis der Natur des Menschen und seiner Beziehungen zum Herrn. Menschliche Regierungen sind nicht die wahren Ebenbilder und Veranschaulichungen der Regierung des Herrn. Wir müssen von ihm selbst lernen. Wenn wir entdecken können, wie er das Gute lohnt und wie das Böse in einem Gebiet seines Reiches bestraft wird, dann können wir mit Sicherheit schließen, dass wir die Grundsätze und Methoden gefunden haben, nach denen er seine Regierung in jedem Teile seines Reiches verwaltet. Dies wird uns nicht schwerfallen, denn es gibt ein Gebiet seines Reiches, mit welchem wir alle aus Erfahrung und Beobachtung mehr oder weniger vertraut sind. Wir alle wissen etwas von der Art und Weise, wie wir für den Gehorsam gegenüber den Gesetzen des körperlichen Lebens belohnt und für den Ungehorsam gegen diese bestraft werden. Und hier können wir einen Schlüssel finden zum Aufschließen aller Geheimnisse der göttlichen Regierung in jedem Bereiche des Lebens. Der Herr hat den Menschen so geschaffen, dass alles, was ihn umgibt, ihm zum Genuss dienen kann. Seine ganze Form ist eine Vereinigung von Organen oder Sinnen, durch welche die materielle Welt zu ihm kommt und ihm Genuss bringt. Aber um diesen Zweck zu erreichen, ist die genaueste Ordnung und Anpassung des physischen Organismus des Menschen an die Welt außer ihm und die Welt in ihm notwendig und muss fortwährend aufrecht erhalten werden. Alle Störungen dieser Ordnung müssen notwendigerweise den Zweck, für den sie gestiftet wurde, vereiteln. Solange die wahre Ordnung und die Beziehungen genau aufrecht erhalten werden, wird uns jede Tätigkeit durch Genuss vergolten. Alles, was wir hören oder sehen oder riechen oder schmecken oder betasten, gewährt uns Vergnügen. Jeder, der sich in vollkommener physischer Gesundheit befindet, ist physisch glücklich. Er hat kein Schmerzgefühl und kann keines haben. Solange er den Gesetzen des physischen Lebens gehorcht, kann ihn Schmerz auf keine Weise treffen. Alle seine Genüsse sind Belohnungen, die er empfängt für sein Tun, für seinen Gehorsam gegenüber den Gesetzen seines Lebens. Der Lohn fließt aus dem Gehorsam. Er wird gegeben nicht sowohl für das Recht tun als in dem Recht tun. Aber wenn er diese Ordnung verletzt und diese Gesetze seines Lebens übertritt, dann leidet er dafür. Er wird bestraft. Wenn er zu viel oder zu wenig oder ungesunde Stoffe isst oder trinkt, wenn er ein Organ zu viel oder zu wenig anstrengt, so übertritt er ein Gesetz seines Lebens und die Strafe dafür erwächst oder fließt aus der Verletzung des Gesetzes ganz so, wie die Belohnung aus seinem Gehorsam erfolgt. Der Genuss und der Schmerz sind mit seiner Handlung untrennbar verkettet. Es ist nichts Willkürliches oder Ungewisses weder in dem einen noch in dem anderen Falle. Die Folgen der beiden entspringen demselben Grundsatze und sind ihrer Entstehung, Absicht und Wirkung nach beide gut. Der Mensch wird durch den Genuss zum ordnungsmäßigen Handeln angeleitet, durch die Strafe vom Übelhandeln abgeschreckt, und beide, der Lohn und die Strafe, werden je nach dem Tun, es sei gut oder böse, erteilt. Der Schmerz, welcher die Strafe für die Übertretung eines physischen Gesetzes ist, kommt ebenso wenig von außen als der Genuss. Sie sind diesem Gesetz nicht angehängt, sondern fließen aus ihm, sie wohnen ihm inne. Und die Bestrafung besteht in Schmerz, in Schwäche, in der Beraubung aller Freuden der Gesundheit. Nun ist aber der Mensch als geistiges Wesen betrachtet ebenso wirklich ein Mensch, eine organisierte menschliche Form, wie er es als stoffliches Wesen ist. Und alle seine Genüsse und Leiden fließen aus der ordnungsgemäßen oder ordnungswidrigen Tätigkeit dieser Formen, beziehungsweise gerade so wie seine körperlichen Leiden und Freuden aus dem Missbrauche oder dem ordentlichen Gebrauche seines physischen Organismus fließen. Dieser geistige Organismus steht, wie wir in früheren Vorträgen gezeigt haben, in ebenso mannigfaltiger und enger Beziehung zu allen geistigen Gegenständen und Kräften wie sein stofflicher Leib zu dieser Welt. Und das Wie oder die Ordnung seiner Tätigkeit sind Gesetze des geistigen Lebens. Wenn wir diesen geistigen Gesetzen gehorchen oder gemäß der dem Menschen von Gott gegebenen Ordnung und Verfassung handeln, dann fließt Glückseligkeit, lauter Glückseligkeit aus diesem Gehorsam. Werden sie aber übertreten, so ist Schmerz die Folge, und die Dauer und der Grad dieses Schmerzes entsprechen genau dem Maße und dem Grade der Übertretung des geistigen Gesetzes. Genuss und Schmerz sind nicht willkürliche Anhängsel. Sie fließen beide aus der Wirksamkeit desselben Gesetzes unter verschiedenen Umständen und beide sind gleich unvermeidlich. Aber wir sind bei diesem Gegenstande nicht auf bloße Annahme oder Analogie angewiesen. Wir wissen aus Erfahrung, dass es so ist, selbst in dieser Welt. Jedermann weiß, dass er immer glücklich ist, wenn er liebreich empfindet, wahr denkt und gegen alle anderen recht zu handeln trachtet. Die Liebe zu den anderen beglückt ebenso sicher, wie Hitze erwärmt. In derselben Weise wird durch Hass oder durch Befriedigung einer anderen bösen Leidenschaft ebenso unvermeidlich Schmerz bereitet. Niemand kann eine unrechte Handlung begehen und der Bestrafung entrinnen. Er mag allerdings der Strafe entgehen, welche der Mensch darauf gesetzt hat, aber er kann nicht der Ahndung des geistigen Gesetzes entrinnen. Es mag ein Mensch einen Mord begehen und niemals entdeckt werden. Kann er aber das Bewusstsein seines Verbrechens auslöschen? Er mag die Blutflecken von seinen Händen waschen, aber kann er sie von seiner Seele entfernen? Kann er vergessen? Wohin kann er vor sich selbst fliehen? Welches Dunkel kann ihn verbergen? Welche Hand ihn beschirmen vor den feurigen Stichen und den beißenden Schmerzen der Schuld? Die wahre Strafe kann, wie Sie sehen, nicht vermieden werden. Die Gesetze des natürlichen und des geistigen Lebens sind dem Grundsatze nach dieselben, und die Belohnungen und Bestrafungen werden auf dieselbe Weise erteilt. Die Ahndung ist der Handlung innewohnend und fließt aus ihr, und sie kann auf keine Weise von ihr getrennt werden. Aber dies gilt nicht allein von dem, was unmittelbar als Strafe empfunden wird, sondern von allen Folgen, die daraus fließen. Alles, was wir tun, es sei böse oder gut, wirkt auf uns zurück. Das Gute verursacht ein größeres Gutes, das Böse schlägt in irgendeine Form von Strafe aus. Wohlwollen gegen andere erzeugt Wohlwollen in anderen gegen uns. Ein durchaus ehrlicher und guter Mensch sieht sich bald von Freunden umgeben. Der Grundsatz ist erkennbar in den großen natürlichen Wandlungen und Erleichterungen für Geschäft und Vergnügen, wie wir sie heute haben. Sobald die Menschen anfingen, ihre Gedanken und Neigungen auf etwas Nützliches zu richten, auf mechanische Erfindungen, welche Veränderungen brachte dies bald in allen unseren Beziehungen zu den Außendingen hervor? Wie bald begannen diese auf tausend verschiedenen Wegen zu unserem Besten auf uns zurückzuwirken. In gleicher Weise haben die bösen Leidenschaften und Handlungen der Menschen in irgendeiner Form als Bestrafung auf sie zurückgewirkt. Der Dieb und der Räuber bauen ihr eigenes Gefängnis und sperren sich in diesem ein. Die Untaten böser Menschen gegen andere machen ihre Einsperrung für die allgemeine Wohlfahrt notwendig, und so steht das ganze Gemeinwesen gerüstet gegen die Bösen. Wenn ein Mensch von heftigen und rachsüchtigen Leidenschaften diesen in Worten und Gewalttaten gegen andere freien Lauf lässt, dann zieht er bald Unheil und Strafen und selbst den Tod auf sich herab. Dies sind Beleuchtungen des allgemeinen Grundsatzes, dass das Leben eines jeden, je nach seinen Taten, auf ihn entweder als Lohn oder Strafe zurückwirkt, so dass es durchaus wahr ist, dass die Bestrafung aus dem Bösen fließt, selbst wenn sie von anderen zu kommen scheint. Aber wird dies nicht anders sein, wenn wir in die geistige Welt kommen? Wie kann es das, wenn auch dort die Menschen Menschen sind, wenn ihre Glückseligkeit aus ihrem Tun, aus der Betätigung ihrer Neigungen fließt? Es ist einleuchtend, dass es nicht sein kann, denn so viel wir wissen, gibt es nur einen Weg, glücklich zu sein, nämlich durch die Betätigung einer Neigung. Wenn jemand keine guten Neigungen hat, wie kann er sie betätigen? Ebenso leicht könnte er alle Freuden des Sehens genießen ohne Augen. Wenn die Befriedigung böser Neigungen der Natur der Dinge nach Schmerz verursachen muss, wie kann dann das Böse dem Leiden entgehen? Der Übergang in die geistige Welt verändert nichts am Wesen des Menschen. Folglich müssen die Gesetze des Lebens dort dieselben sein wie hier. Der Mensch ist jetzt ein Geist. Nehmen wir an, der Herr würde zu jedem, der in die geistige Welt kommt, sagen: Ich ziehe alle Anklagen gegen dich zurück. Ich will dich für nichts, das du getan hast, strafen. Geh in den Himmel ein. Handle, wie es dir gefällt. Vergnüge dich so gut du kannst. Glauben Sie, dies würde den bösen Menschen gut machen? Er ist die Verkörperung selbstsüchtiger und weltlicher Neigungen. Glauben Sie, er werde nun unverzüglich sein ganzes Wesen umkehren und anfangen, den Herrn und seine Brüder über alles zu lieben? Nein, ebenso wenig, als die Diebe und Räuber durch Erlangung von Straferlass für ihre Verbrechen in Heilige verwandelt werden. Nehmen wir an, die Tore aller Zuchthäuser im Lande würden morgen geöffnet und es fände eine allgemeine Entlassung der Gefangenen statt. Glauben Sie, die Übeltäter, die jetzt in Haft sind, würden die Gnade der Regierung mit Dank empfinden und zur Tugend zurückkehren? Nein, sie würden vielmehr, da die Furcht vor der Strafe beseitigt worden, sich in noch schlimmere Verbrechen stürzen. Wir mögen daher mit Sicherheit schließen, dass Strafe für die Bösen gut ist und dass sie unvermeidlich aus dem Bösen fließen muss und dass die Regierung des Herrn dem Grundsatz nach überall dieselbe ist. Der Ursprung der Strafe liegt also im Bösen. Sie kommt aus keiner anderen Quelle. Durch wie viele Kanäle sie auch laufen und wie verschiedene Formen sie auch annehmen möge, ehe sie den Übeltäter erreicht. Es folgt daraus, dass die Lehren der neuen Kirche mit allgemeingültigen Gesetzen übereinstimmen, wenn sie lehren, dass Gott niemanden strafe. Er ist die Liebe und Barmherzigkeit selbst, und kein Übel oder Schmerz kann von ihm kommen. Niemand denkt daran, seine physischen Leiden dem Herrn zuzuschreiben. Wenn wir uns einem größeren Grade von Hitze oder Kälte aussetzen, als die Natur unseres stofflichen Körpers aushalten kann, so werden wir dafür gestraft, je nach dem Grade, in dem wir uns aussetzen, mehr oder weniger strenge, manchmal mit dem ganzen Verlust von Gliedern oder des Lebens. Aber keinem würde es einfallen zu sagen, der Herr schicke diese Leiden, diese Verstümmelung, weil wir seine Gesetze übertreten haben. Unsere Bestrafung hatte ihren Ursprung in unserem Ungehorsam, in der Übertretung eines guten Gesetzes. So ist es mit jedem Schmerz, den menschliche Wesen erleiden. Kein Leiden kommt vom Herrn, noch kann es von ihm kommen. Er ist nicht der Urheber des Bösen oder seiner Bestrafung. Aus diesem grundlegenden Gesetze ergibt sich als notwendige Folge, dass niemand bestraft wird, noch werden kann für ein Böses, nachdem es beseitigt worden. Der Herr häuft keine Anklage und Strafen gegen die Menschen auf. Er bewilligt ihnen nicht Zügellosigkeit in dieser Welt, um sie dafür in der anderen Welt zu strafen. Das ist eine fürchterliche Lehre. Die Menschen werden in der geistigen Welt nicht bestraft für das, was sie in der jetzigen, sondern für das, was sie dort tun. Es ist wahr, dass das böse Leben und die Gewohnheiten, in welchen die Menschen sich hier befestigen, dort zu ihrem Leben werden und sie zum Böstun und dadurch zum Bestraftwerden führen. Aber sobald sie aufhören, Böses zu tun, hören sie auch auf, dafür zu leiden. Die Menschen springen oft von der Wahrheit zu Schlüssen über, die weder durch Tatsachen noch durch Erfahrungen gerechtfertigt sind. Sie sagen, wenn ich in der geistigen Welt nicht für das gestraft werden soll, was ich in dieser Welt tue, so werde ich, wenn ich dorthin gelange, das Sündigen einstellen und auf diese Weise aller Strafe entgehen. Aber warum nicht jetzt das Sündigen einstellen? Wenn Sie die Antwort, die in Ihrem Herzen ist, ausdrücken wollen, so würden Sie sagen, weil ich den selbstsüchtigen und weltlichen Genüssen ein Weilchen länger frönen will. Werden Sie aber nicht dort dasselbe Verlangen haben und dieselben Genüsse begehren? Wir dürfen nicht vergessen, dass wir, wenn wir in die geistige Welt erhoben werden, wir selbst und nicht Wesen von einer anderen Natur sein werden. Das Abwerfen des stofflichen Leibes verändert unseren Charakter nicht. Es macht uns vielmehr noch vollständiger zu uns selbst. Wir werden es sogar noch schwerer finden, uns dort zu verändern, als jetzt. Denn Verstand und Wille werden dort eins sein. Wir werden nur das denken können, was wir lieben. Wir können nicht äußerlich gut und innerlich böse sein. Es gibt zwei Folgen eines jeden Bösen. Die eine ist der unmittelbare Schmerz, den es verursacht, und die andere ist die Gewohnheit des Bösen, die es befestigt. Die Wahrheit, dass niemand in der geistigen Welt für das, was er in dieser Welt tut, bestraft wird, gibt deshalb keine Erlaubnis zum Sündigen, sondern macht die Folgen desselben strenger und schrecklicher. Zweitens aber will ich darlegen, wie die Bösen in der geistigen Welt gestraft werden. In einer früheren Vorlesung zeigte ich, dass die, welche von Grund aus böse sind, in der Welt der Geister bleiben, bis sie alles abgelegt haben, was ihrer herrschenden Liebe nicht gleichartig ist, so dass jede böse Neigung ihre entsprechende Falschheit hat und der Geist nichts in sich vorfindet, was ihm widerstände und in irgendeiner Weise ihn verhinderte, seine eigene, wesentliche Natur herauszukehren. Er wirft allen Anschein des Guten ab, denn in der geistigen Welt haben die, welche im Guten sind, eine Wahrnehmung für alles das, was ihrer Liebe entgegengesetzt ist, so dass niemandem Verkleidungen oder Ausflüchte etwas nützen. Einen jeden erkennt man dort als das, was er ist, und wird von einem unwiderstehlichen Zuge zu denen von ähnlicher Neigung hingezogen. Seine äußere Form entspricht seiner inneren und ist deren genaues Abbild. Folglich erkennt man dort, sobald man ihn sieht, auch sofort, welche Art Geist er ist. Nicht allein an seinem Antlitz und seiner Person, sondern auch an seiner Rede und seinen Gebärden. Und da er jetzt gleichfalls in seiner eigentlichen Selbstheit ist, so kann er nirgends wohnen als da, wo die im Gleichen weilen. Denn in der geistigen Welt findet eine vollständige Mitteilung der Neigungen und der aus diesen hervorgehenden Gedanken statt, kraft deren ein Geist wie von selbst zu denen, die ihm gleich sind, geleitet wird, weil ihn seine eigenen Neigungen und deren Freuden leiten. Nachdem er so offen in die Gesellschaft von Gleichgesinnten eingeführt worden, ist es nicht schwer zu bestimmen, was das unvermeidliche Ergebnis davon sein muss. Wir müssen vor Augen behalten, dass in der geistigen Welt dieselben Grundsätze wirksam sind wie hier, nur klarer und freier entwickelt. Das Leben der Geister ist ein wirkliches und die Ziele, die sie zu erreichen trachten, sind ebenso wirklich und erscheinen ihnen weit begehrenswerter, als den Menschen in dieser Welt ihre Ziele erscheinen. Und sie verfolgen sie vermittelst verschiedentlicher Mittel und Wege. Sie benützen einander zur Erreichung ihrer Zwecke, und um dies zu tun, müssen sie Beweggründe darlegen. Sie müssen einen Vorteil anbieten oder Furcht erwecken. Man stelle sich unter diesen Umständen eine Gesellschaft menschlicher Wesen vor, von denen ein jedes von der Luft und Herrschaft brennt, Huldigung für sich selber fordert und jeden zu seinem Knecht machen möchte. Sie sehen sofort, dass unter diesen kein einigendes Band bestehen könnte als das der Furcht. Die Interessen eines jeden sind denen aller übrigen feindselig. Es wird Eifersucht, Neid, Hass, Furcht geben, Ausübung tyrannischer Macht, die grausamsten Strafen und die elendste Knechtschaft. Niemand würde frei aus seiner Natur heraus handeln, ohne in Widerstreit mit allen übrigen zu kommen und deren Rache auf sich herabzubeschwören. Jeder würde fortwährend gequält werden, entweder durch die Furcht vor Schaden oder durch das Verlangen, seine böse Neigung zu betätigen, oder durch die Bestrafung, welche aus dem Handeln nach dieser Neigung unvermeidlich folgen würde. Es würde unmöglich für ihn sein, dieser auf irgendeine andere Weise zu entrinnen, als durch Unterwerfung und durch ruhige Selbstergebung in die Sklaverei. Es hat solche Höllen in dieser Welt gegeben und gibt deren noch. Die Geschichte liefert uns die traurigsten und abschreckendsten Berichte von den Tyranneien und Grausamkeiten, wie sie diejenigen, welche die Macht hatten oder zu erlangen trachteten, gegeneinander ausübten. Wie viele Millionen Menschen sind hingeschlachtet, wie viele in Kerker eingemauert und den fürchterlichsten Qualen unterworfen worden. Alle tyrannischen Regierungen könnten uns reichliche Beispiele zur Belehrung davon liefern. Jede Gesellschaft der Höllen wird vom einen regiert, der aus unbezähmbarer Gier nach Herrschaft und vermittels der Macht andere zu unterjochen und ihnen zu befehlen, diese Stellung sucht. Der Herrscher erlangt seine Stellung in derselben Weise wie in einer Räuber- oder Piratenbande. Der Schlaueste und Stärkste, der Kühnste und Tatkräftigste, der Geschickteste und mit Herrschertalent Begabte bekommt die Oberhand und herrscht. Aber eine jede solche Regierung muss eine Tyrannei und der einzige Beweggrund für den Gehorsam der Furcht sein. Das Herrschaftsgelüste in einem jeden führt zu fortwährenden Verschwörungen und Gegenverschwörungen, zu Erschütterungen, Aufruhr und den nachfolgenden Strafen. Stellen Sie sich ferner eine Gesellschaft vor, in welcher eines jeden herrschende Liebe Grausamkeit wäre oder die Lust, andere zu quälen, und solche Gemütsrichtungen sind in dieser Welt nicht unbekannt. Die Folge davon müsste unvermeidlich das Elend eines jeden sein, denn niemand könnte seine Natur voll ausleben, ohne jemand anderem Schmerz zuzufügen, und dies würde Rache auf sein eigenes Haupt herabziehen. Die Glückseligkeit jedes Mitgliedes einer solchen Gemeinschaft würde darin bestehen, andere zu zerstören, zu reizen, ihnen Furcht einzuflößen, ihre Freuden zu durchkreuzen und mit einer nur Geistern bekannten Schlauheit, List und Falschheit Schmerz zuzufügen. Würde nicht eine solche Verfassung der Dinge jedem Einzelnen beständige Qual bereiten? In gleicher Weise können wir jedes andere Böse nehmen und in seinen natürlichen Folgen verfolgen. versammeln sie eine Anzahl Menschen, die dieses Böse verkörpern, und ein jeder, der nur etwas von dem Wesen des Bösen weiß, wird einsehen, dass eine solche Gesellschaft nichts als Strafe oder Qual mannigfacher Art gebären könnte. Wir sehen, dass es hier so ist. Es muss nach der Natur der Dinge so sein. Wir sehen auch, dass die Strafe nicht von den Guten, sondern von den Bösen kommt. Sie freuen sich, sie einander anzutun, und wenn sie nicht durch Furcht zurückgehalten würden, so würden sie, wenn es möglich wäre, einander vernichten. Ihre herrschenden Neigungen treiben sie an, im Gegensatz zueinander zu handeln. Da sie nichts lieben als sich selbst, so können sie aus keinem anderen Beweggrunde handeln, und da ihr Verstand und Wille eins geworden sind, so können sie nichts anderes denken, als was sie lieben. Der einzige Zwang, der bei ihnen Gewicht haben kann, ist die Furcht. Aber auch ihre Furcht kann nur durch Leiden geweckt werden. Der Zustand der Bösen ist daher so, dass sie niemals aus Neigungen handeln können, ohne Widerstand zu erregen und Leiden irgendwelcher Art über sich zu bringen. Wenn sie sich des Bösen enthalten, so müssen sie dies aus Zwang oder Furcht tun. Nichts kann sie in Schranken halten als Nötigung irgendeiner Art. Sie sind alle buchstäblich die elendsten Sklaven, und die Bestrafung eines jeden ist genau seinem Zustande angemessen und überschreitet an Strenge niemals das Maß, welches notwendig ist, um ihn an seinem gebührenden Platze zu halten und ihn von der Schädigung anderer abzuhalten. Die Arten der Strafe, welche die Bösen gegeneinander verhängen, sind ebenso zahlreich wie das mannigfache Böse, auf dem sie beruhen. Es ist ein Gesetz der geistigen Welt, dass alles, was deren Bewohner umgibt, ihrem Zustand oder Charakter genau entspricht. Die Szenerie der Hölle muss deshalb aus lauter solchem bestehen, was an sich abstoßend und abscheulich ist. Ihre Bewohner leben in Finsternis oder wenigstens in dem, was im Vergleich zum Lichte des Himmels Finsternis ist, weil sie gleich Eulen und Fledermäusen das Licht nicht ertragen können. Sie selbst sind fürchterlich missgestaltete Ungeheuer, weil ein jeder die Form seines eigenen Bösen ist, und sie wohnen in Höhlen und Löchern, in schmutzigen und verfallenen Hütten, umgeben von stehenden Sümpfen, in deren Schlamme alle die hässlichen und missgestalteten Tiere ausgebrütet werden, welche ihre eigenen Bosheiten darstellen. Einige wohnen in Sandwüsten oder in von wilden Bestien und noch wilderen Geistern angefüllten Wildnissen. Das Böse eines jeden erzeugt seine entsprechenden Phantasien, die seine Welt bevölkern und ihn heimsuchen und erschrecken. Wenn wir in Betracht ziehen, dass die Sinne der Geister weit schärfer sind, als da sie in dieser Welt mit dem Fleische bekleidet waren, dass ihre Macht ungeheuer vergrößert ist und ihre Schlauheit und boshaften Listen so groß sind, dass die menschliche Sprache sie nicht beschreiben kann, und vieles davon selbst den Boshaftesten in dieser Welt unbekannt ist. Dass es keine Schranken gilt als die der Furcht und keine Liebe zu irgendetwas als dem Bösen und keinen Gedanken als den, wie dieses zu verüben sei, dann können wir uns wohl vorstellen, dass ihr Zustand so elend ist, dass schon der Gedanke daran uns wohl mit Schrecken erfüllen mag. Und doch lieben wir vielleicht dasselbe Böse, und wenn wir Freiheit hätten, unseresgleichen zu suchen, würden wir uns aus eigenem Antriebe einer dieser elenden Gesellschaften anschließen und gleich ihnen zu Sklaven werden. Es dürfte angebracht sein, hier zu bemerken, dass keine der Strafen der Bösen in Reue oder Gewissensbissen besteht. Sie haben kein Gewissen und sind deshalb zur Reue unfähig. Ein jeder Mensch, der ein Gewissen hat, kommt in den Himmel. Der Besitz eines Gewissens zeigt, dass der Herr noch einen Halt in ihm hat. Die Bösen kümmern sich nicht um den Himmel. Ihr einziges Verlangen ist, ihren eigenen Lüsten zu frönen, und ihr einziger Kummer besteht in dem Zwange, der ihnen auferlegt ist, und in den Strafen, die aus ihrem Bösen fließen. Man nimmt manchmal an, dass die Bösen über ihre vergangene Torheit trauern und sie bereuen werden, obgleich ihre Reue ihnen nichts nützen werde, weil der Tag ihrer Erprobung vorüber ist. Aber ihr Böses macht ihnen keinen Kummer. Sie rühmen sich vielmehr ihrer Schande. Sie trauern nicht über das Vergangene, sie trauern nur darüber, dass sie nicht in der Gegenwart ihre Lüste befriedigen können. Ein aufrichtiger und ernsthafter Wunsch, die Wahrheit kennenzulernen und danach zu leben, würde die Pforten der Hölle weit öffnen und den so Empfindenden aus dem ewigen Kerker befreien. Aber kein solcher Wunsch wird in jenen traurigen und fürchterlichen Wohnstätten jemals gehegt. Denn keiner, der noch einer solchen Regung fähig ist, geht jemals dorthin. Nein, das Leben der Höllen, welches dem Wesen nach Tod ist, ist ein Leben rein selbstsüchtiger und weltlicher Lüste. Aber gibt es denn kein Entrinnen aus der Hölle? Werden deren Bewohner nicht schließlich die Tollheit des Bösen einsehen und aufhören, es zu tun? Werden sie nicht in der Wahrheit unterrichtet und zum Himmel erhoben werden? Einige glauben, dass sie dies werden, aber ihr Glaube gründet sich weder auf Offenbarung, noch auf Vernunft, noch auf wahre Kenntnis der Natur des Menschen. Eine solche Wandlung kann aber aus vielen Gründen nach der Natur und Beschaffenheit der Dinge nicht statthaben. Ein Geist, der seinem Wesen nach böse ist, kann nicht in dem belehrt werden, was wahr ist. Er kann das Wahre nicht denken, noch irgendein Verlangen haben, ein gutes Leben zu führen. Die einzige Möglichkeit, dass jemand in dieser Welt in der Wahrheit unterrichtet werden kann, liegt in dem Umstand, dass der Wille und der Verstand hier verschieden sind und wir die Wahrheit sehen und davon sprechen können, selbst wenn wir nicht den Willen haben, sie zu tun. Wenn ein Mensch nur das denken könnte, was er liebt, das heißt, wenn seine Gedanken nur aus seinen Neigungen flössen und die Form und der Ausdruck derselben wären, wie sie es in der geistigen Welt sind, dann könnte er hier nicht gebessert werden. Es bestünde keine Möglichkeit, ihn zu retten. Zweitens. Ferner, ein böser Geist ist eine organisierte menschliche Form, welche durch das Böse völlig verkehrt ist. Ein direktes Einfließen des göttlichen Lebens in eine solche Form würde sie in Stücke zerreißen, weil dessen Strömung in einer der Strömung des bösen Lebens gänzlich entgegengesetzten Richtung fließen würde. Ein böser Geist könnte die Luft des Himmels nicht atmen. Könnte er es versuchen, so würde er nach Luft schnappen wie ein Fisch außer dem Wasser oder würde so gequält werden, dass die tiefste Hölle im Vergleich dazu ein Ort des Behagens wäre. In der Ordnung der Schöpfung jedes Wesens und Dinges haben die verschiedenen Teile, die es zusammensetzen, ihre bestimmte Zeit, wann sie eingefügt werden und ihr Wachstum beginnen müssen. Wenn sie in der geeigneten Zeit nicht eingefügt werden, dann können sie es niemals werden. Nehmen wir an, ein Kind würde ohne Augen in diese Welt geboren. Ist eine Möglichkeit vorhanden, dass es jemals sehen könnte? Wir wissen, dass es keine gibt. Der Herr kann nicht aus unmittelbarer Barmherzigkeit oder in Ausübung willkürlicher, allmächtiger Gewalt dem Kinde oder dem Manne Augen verleihen, denn der einzige Weg, auf dem er dies konnte, ist nicht eingeschlagen worden. Er kann nicht zurückgreifen. Wie die ersten Schritte in der Bildung unseres stofflichen Leibes getan wurden, ehe wir in diese Welt geboren wurden, so müssen auch die ersten Schritte in unserem geistigen Aufbau vor unserer Geburt in die geistige Welt getan werden. Und unter dem geistigen Aufbau verstehe ich jenen inneren Bereich des geistigen Gemütes, welcher die göttliche Liebe und Weisheit in der richtigen Ordnung aufnehmen kann. Mit anderen Worten, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Aber wiedergeboren zu werden, dazu ist für ihn in der geistigen Welt keine Gelegenheit. Er ist dort über das Stadium in seinem Dasein, in welchem eine solche Arbeit begonnen werden könnte, hinaus. Es ist keine Grundlage vorhanden, auf welcher der neue geistige Organismus ruhen könnte. Das wäre gerade, wie wenn wir den Bau eines Gewölbes am Schlussstein anfingen oder unseren Samen in die Luft säten oder Frucht erwarteten, ehe wir Blüten haben. Ein Geist ist nicht teils Gedächtnis, teils Verstand, teils Vernunft und teils Wille, sondern er ist ganz Wille. Nur seine Neigung verbindet ihn mit den Dingen. Auch wünscht er nichts anderes, noch denkt er etwas anderes. Ich wiederhole, jenes Gebiet seines Wesens, auf welchem das Gute und Wahre gepflanzt werden kann, fehlt und kann nie beschafft werden. Manche denken, diese Lehre widerstreite gegen das göttliche Wohlwollen. Wenn sie glauben können, dass alle dereinst in einer ungeheuer fernen Zukunft gleich viel, wie entfernt diese sein möge, für die Glückseligkeit und für den Himmel gerettet werden, dann sind sie zufrieden. Dies rettet den göttlichen Charakter, meinen sie, und rettet auch den Menschen. Sie können den Gedanken nicht ertragen, dass irgendjemand ewig leiden solle. Die Ewigkeit ist gar zu lange, sagen sie. Aber dem ist nicht so. Die Ewigkeit ist weder lang noch kurz. Sie hat nicht die mindeste Beziehung zur Zeit. Sie ist ein Zustand der Seele. Die Geister denken nicht daran, wie lange sie im Himmel oder in der Hölle gewesen sind und wie lange sie dort bleiben müssen. Die Ewigkeit ist jetzt. Sie denken und sorgen nicht für morgen oder gestern. Sie gehen in der Gegenwart auf. Sie trachten, ihren Lüsten zu frönen oder der Strafe zu entgehen, und denken an weiter nichts. Die Tatsache, dass sie niemals aus diesem Zustande befreit werden, steht deshalb nicht im Widerstreit mit der göttlichen Barmherzigkeit. Niemals ist ein Gedanke, der unmöglich ist für Wesen, welche den Gesetzen der Zeit und des Raumes gänzlich entzogen sind. Das tausendjährige, ja, das nur einen Augenblick dauernde Bestehen von Bösem wäre ein ebenso starker Beweis gegen das göttliche Wohlwollen wie dessen Bestehen in Ewigkeit. Auch kann nicht angenommen werden, dass die Bösen ihre Lage für eine fortwährende Leidenszeit ansehen. Sie haben ihre höllischen Freuden und andere können sie sich gar nicht vorstellen. Sie erdulden nicht immer Strafe. Müssen wir nicht annehmen, dass der Dieb und der Räuber sich freuen, wenn es ihnen gelingt, einen geschickten Diebstahl, einen kühnen Raub auszuführen? Empfindet nicht der Mensch, der Geld mehr liebt als Ehrlichkeit, Freude, wenn er seinen Nächsten betrogen hat? Ist dem Rachsüchtigen die Rache nicht süß? Wohnen nicht Menschen nicht freiwillig in Höhlen, Löchern und elenden Hütten, wo sie von faulen und hässlichen Dingen aller Art umgeben sind? Gibt es nicht Höllen in jeder Stadt, wo die dunkelsten Verbrechen begangen werden, wo böse Leidenschaften wüten, Höllen, in die sich Männer, auch Weiber, freiwillig stürzen? Würden jene elenden Wesen darin bleiben, wenn sie nicht ihre Freude darin fänden? Warum sehen wir sie nicht eine nützliche Beschäftigung ergreifen und ein Leben des Himmels anfangen, da sie in diesen Höllen durch keine äußere Gewalt gehalten werden? Geschieht dies nicht darum, weil sie selbst an der Gesellschaft und dem Treiben, das sie dort finden, ihre Freude haben und weil sie an der Gesellschaft und den Beschäftigungen der Reinen und Guten keinen Geschmack finden? Derselbe Grundsatz findet auf die Bewohner der Höllen Anwendung. Sie haben kein Verlangen nach Veränderung. Sie können sich keine andere Glückseligkeit vorstellen als die, welche sie genießen. Sie halten ihr Dasein nicht für einen Fluch. Sie beten nicht um Vernichtung. Es gibt keinen, der nicht im Großen und Ganzen sein Leben als etwas Wünschenswertes betrachtete. Ich kann nicht glauben, dass der Herr jemals ein menschliches Wesen schaffe, das freiwillig auf sein Dasein verzichten würde. Dass nicht alle in den Himmel kommen, streitet also nicht mehr gegen die göttliche Güte, als dass nicht alle in diesem Leben oder im Himmel gleich glücklich sind. Aber jeder Mensch kommt dahin, wo er, ich will nicht sagen, am glücklichsten sein kann, aber wo er am wenigsten unglücklich sein wird. Ein böser Mensch hat seine Freuden, aber nur ein guter Mensch kann selig sein. Denn Seligkeit ist kein passender Ausdruck für die Freuden der Bösen. Die Höllen sind ein ebenso deutlicher Beweis für die Güte des Herrn wie der Himmel, so wie in dieser Welt Gefängnis und Zuchthaus ein ebenso deutlicher Beweis für das Wohlwollen des Staates sind, wie Asyle für die Blinden oder Weisen. Es ist sowohl für ihn selbst wie für andere besser, dass ein Mensch, der sich nicht freiwillig enthalten kann, anderen Schaden zuzufügen, gefangen gehalten werde. Im Zuchthause kann er anderen noch von einigen Nutzen sein, und er hat weniger Gelegenheit, seiner eigenen Natur zu schaden. Ebenso verhält es sich mit den Höllen. Für sie ist durch des Herrn Gnade und Liebe Fürsorge getragen, ebenso gewiss wie für den Himmel, und sie bestehen gemäß demselben Gesetz. Sie sind das Beste, was für die in solchem Zustand Befindlichen getan werden kann. Und was der Herr für irgendein menschliches Wesen tun kann, hängt ab von dessen Zustand und Fähigkeit, vom göttlichen Leben berührt zu werden. Das Böse wird von einigen als ein unvollständiger Zustand des Guten betrachtet, und man hegt die Meinung, die bösesten Menschen könnten sich zu Engeln entwickeln. Allein das Böse ist nicht das unvollständige Gute und das Falsche nicht die unvollständige Wahrheit. Das eine kann sich nicht in das andere entwickeln. Könnte etwas Falsches durch Entwicklung zu einer Wahrheit werden? Könnt ihr einen Menschen durch Entwicklung seiner Krankheit heilen? Kann Saures in Süßes, Kälte in Wärme verwandelt werden, indem man sie entwickelt? Wie viele Grade Kälte würden erforderlich sein, um jemand behaglich zu erwärmen? Gutes und Böses, Wahres und Falsches sind Gegensätze, und je mehr ihr einen derselben entwickelt, desto mehr entfernen sie sich voneinander. Ein Mensch kann innerlich gut sein und doch viele äußere Unvollkommenheiten besitzen. Dann ist eine Grundlage für Entwicklung vorhanden. Seine innere gute Beschaffenheit wird schließlich alle seine Unvollkommenheiten abwerfen und seine ganze Natur wird einheitlich werden. Seine Entwicklung aber besteht nicht darin, dass das Böse sich in Gutes verwandelt, sondern darin, dass das Böse verdrängt und das Gute an seine Stelle gesetzt wird. Andererseits kann ein Mensch innerlich und dem Wesen nach böse, aber äußerlich gut sein. Er mag viele Wahrheiten kennen und manche Tugenden heucheln. Dann wird nach demselben Gesetze, welches in dem guten Menschen wirksam ist, sein Fortschritt darin bestehen, dass alles scheinbar Gute in ihm abgeworfen und sein äußeres Verhalten mit seinem inneren Leben übereinstimmend gemacht wird. Der einzige wahre Fortschritt, der für einen bösen Menschen möglich ist, besteht darin, dass er aufhört, Böses zu tun, dass seine Grundnatur untätig wird. Doch dies hieße seiner Meinung nach Rückschreiten, weil es ihn von den Zielen, die er zu erreichen wünscht, zurückhalten würde. Es hieße ihn dem, was er liebt, entfernen. Und dieses Verfahren geht ohne Zweifel in den Höllen vor sich. Ihre Bewohner bessern sich in gewisser Beziehung. Ihre herrschende Liebestriebe werden dadurch, dass sie fortwährend zurückgedrängt und unvermeidlich bestraft werden, bis auf einen gewissen Grad ruhend. Ihre Naturen verändern sich nicht. Sie werden nicht gut, aber sie hören auf, so heftig und tätig böse zu sein. Sie werden nicht glücklicher, aber weniger unglücklich. Die Veränderung ist nicht ein Übergang aus einem niederen zu einem höheren Leben, sondern vielmehr der zu einem weniger tätigen Zustande des Bösen. Alles Böse aus einem wesentlich bösen Menschen entfernen, hieße ihn vernichten, denn es würde all sein Leben von ihm nehmen. Auf diese Weise werden die Bösen, während sie in den Höllen weniger tätig böse werden, doch niemals von Grund auf besser. Ihre Liebe bleibt unverändert. Sie wenden sich nicht dem Herrn zu, sondern schauen immer von ihm hinweg nach ihrer eigenen Liebe. Diejenigen, welche in der Hauptsache böse sind, können aus dem Zustande, in dem sie sich beim Verlassen dieser Welt dem Wesen nach befinden, nicht herausgehen, denn es ist nichts in ihnen, was sich zum Guten entwickeln könnte. Diese Wahrheit wird durch alle echte Kenntnis der Menschennatur und durch alle Analogien der göttlichen Ordnung beleuchtet und bestätigt. Aber der Herr lässt niemals, weder in dieser noch in irgendeiner anderen Welt, ein Leiden über uns kommen, das nicht zu unserem Wohle gereichte. Die Bestrafung geschieht nicht, um die göttliche Gerechtigkeit zu befriedigen, sondern sie ist eine Zulassung der göttlichen Liebe. Ihr einziger Endzweck ist, die Menschen und Geister von dem Versinken in tieferes Böses, wodurch sie folgerichtig größere Leiden über sich bringen würden, abzuhalten. Dies muss so sein infolge der Tatsache, dass aller Schmerz aus der Verletzung des Gesetzes oder der Ordnung und Verfassung unserer Natur erwächst. Es ist deshalb für die Menschen ebenso unmöglich, Unrecht zu tun, ohne geistig dadurch zu leiden, wie es für sie ist, die Gesetze der Gesundheit zu übertreten und nicht körperlichen Schmerz zu erdulden. Der Zweck der Strafe der Bösen ist daher, sie vor größerem Leiden zu bewahren. Der Herr schützt die Bösen, indem er sie von größeren Übeltaten zurückhält. Alle Strafe wirkt bessernd. Der Herr gewährt stets jedem alles Gute, das er gewähren kann. Wenn er nicht positiv Gutes gewähren kann, weil der Mensch es nicht annehmen will, so wird er wenigstens so viel als möglich größeres Übel von ihm fernhalten. Und soweit ein Böses ruhend wird, insofern wird jeder vor dessen Folgen geschützt. Die Schlussfolgerungen, zu denen wir demnach betreffs der Natur und der Bestrafung der Bösen in der geistigen Welt kommen müssen, sind folgende. Erstens. Alle Strafe fließt aus dem Bösen und ist untrennbar mit ihm verbunden, dass dieses nicht mehr ohne jene bestehen kann. Keine Strafe kommt von dem Herrn oder den Engeln. Selbst wenn die bösen Geister einer gegen den anderen solche verhängen, fließt sie doch aus ihrer Bosheit. Zweitens. Die Strafen oder Leiden, welche die Bösen erdulden, können nach der ganzen Art ihres Zustandes nicht beschrieben werden. Sie sind mannigfacher als die Schmerzen des Körpers und der Seele, welche die Menschen in dieser Welt erleiden. Nicht alle werden gleich bestraft, sondern in jedem Falle steht das Leben, weil es aus dem Bösen fließt, in genauem Verhältnis zu diesem. Drittens. Je nachdem die Lüste der Höllischen ruhend werden, wie sie es müssen, wenn diese finden, dass jeder Versuch, danach zu handeln, unvermeidlich Schmerz erzeugt, werden ihre Leiden geringer. Aber dies wird nicht sowohl durch eine positive Besserung im Charakter erfolgen, als vielmehr durch eine Einbuße an Leben. Diese Linderung der Pein dürfte derjenigen ähnlich sein, welche ein Erfrierender beim Beginn der Erstarrung empfindet. Aber wie groß auch die Veränderungen dieser bösen Natur sein mögen, so besteht doch keine Möglichkeit, dass die Bösen aus dieser Natur emporgehoben werden und in den Himmel eingehen. Denn sie haben nichts in sich, was das Leben des Himmels aufzunehmen fähig wäre, und somit keine Grund und Unterlage für die Bildung dieses Lebens. Der Zeitpunkt in ihrer Entwicklung, wo die Keime eines wahren geistigen Aufbaus hätten gebildet werden können, ist vorüber und sie können niemals zu demselben zurückkehren. Viertens. Der Zweck aller Strafe oder aller Pein in jeglicher Form ist, Böses und folglich größeres Leiden zu verhüten. Er ist in keinem Sinne und in keiner Weise ein Rachsüchtiger. Niemand wird bestraft, weil er einst eines Bösen schuldig war, welches in seiner Natur nicht mehr vorhanden ist, sondern Strafe wird nur zugelassen und nur in dem Grade, der notwendig ist, um seine bösen Begierden in Grenzen zu halten und somit größerem Bösen vorzubeugen. Im Allgemeinen werden die Höllen durch Furcht regiert, denn es gibt keine anderen Beweggründe von Gewicht für deren Bewohner. Sie haben kein Gewissen, kein Gefühl der Scham, keine Reue, keine Liebe zu irgendetwas Gutem, kein Verlangen nach Besserung. Sie sind Verkörperung und Form ihres eigenen Bösen. Ihre ganze Natur ist einheitlich. Es besteht kein Boden für irgendeinen Widerstreit mit sich selbst in ihnen, denn ihr Gemüt birgt keine entgegengesetzten Grundsätze. Sie lieben das Böse und sie glauben nichts als das Falsche, das ihrem Bösen entspricht. Es ist daher kein Boden für Entwicklung da, denn es sind in ihnen keine Keime des Guten vorhanden. Das Beste und Einzige, das für sie getan werden kann, ist Zwang von außen. Zu diesem Ergebnis kommt es durch ein Grundgesetz allgemeinster Ordnung. Nach demselben Gesetz vermöge dessen die Guten belohnt werden, nach Gesetzen, die schon in diesem Leben in gleicher Weise gelten und die der Natur des Menschen selbst innewohnen. Die Bösen sind nicht ganz unglücklich. Sie haben ihre Befriedigung und ihre Genüsse, wie die Bösen in dieser Welt sie haben. Der Herr tut für sie alles, was er kann. Sie könnten im Himmel nicht glücklich sein. Sie würden, wenn sie in seine reine Atmosphäre zugelassen würden, sich in Todesqual winden. Die Barmherzigkeit des Herrn zeigt sich in der Lage des untersten Teufels ebenso wie in der des höchsten Engels. Er gibt jedem von ihm erschaffenen menschlichen Wesen alles Gute, für das es empfänglich gemacht werden kann. So findet der Mensch seine Heimat je nach seinem Zustande. Sein Zustand, ob gut oder böse, bestimmt und bildet diese. dasselbe Gesetz, welches für den Fisch das Wasser und für den Vogel die Luft zur passendsten und wonnigsten Heimat macht und die besonderen Beziehungen jeder Gattung tierischen Lebens zu den ihr als Nahrung dienenden Stoffen bestimmt und das ihr Instinkte und Gewohnheiten bildet und sie zu ihrer Heimat leitet, wirkt auch bei der Endentscheidung über jedes menschliche Wesen. Diesem Gesetze ausweichen hieße, alle Gesetze der göttlichen Ordnung umstoßen. Und selbst dann würde es kein Entrinnen von ihm geben. Der Herr würde dadurch, anstatt bei sich selbst, einem anscheinenden Mangel an Barmherzigkeit und Weisheit abzuhelfen und irgendein menschliches Wesen von einigem Elende zu befreien, vielmehr den allgemeinen Untergang herbeiführen und entweder das Weltall zerstören oder über alle erschaffenen Wesen, die Guten sowohl wie die Bösen, tausendfach größeres Elend bringen, als jetzt von den Bösen allein erduldet wird. Die Lehre, dass die Bösen leiden müssen und dass sie niemals den Leiden ganz entgehen können, enthält deshalb nichts, das der ewigen Wahrheit zuwiderliefe. Der Herr ist allen gut, und seine Erbarmungen sind über allen seinen Werken.